Ja, normalerweise bereite ich mich ja vor auf so eine Predigt. Aber bei diesem Thema und bei dieser Moderation heute, naja, ich muss zugeben, ich habe mich etwas vorbereitet. Sonst würde das auch gleich mit der Präsentation nicht so hinkommen, glaube ich. Bei mir ist der Predigttext heute überschrieben mit der Jesus und der sinkende Petrus. Und ich musste mich daran erinnern, ich habe mal ein kleines Anekdotenbuch bekommen, wo so kleine Anekdoten aufgeschrieben worden sind, wie kleine Kinder im Religionsunterricht Dinge verstehen. Da ist unter anderem die Rede von Dr. Zion. Wahrscheinlich kennt ihr Dr. Zion. Und ein Mädel muss wohl über ihren Aufsatz geschrieben haben, Jesus und der singende Petrus auf dem See. Aber das, was ihr hier seht, auch mit griechischen Buchstaben, ist nicht der singende Petrus, das wäre sicher auch mal eine schöne Geschichte, sondern der sinkende Petrus. Und ich lese uns den Predigttext von heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, Abvers 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Jesus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich habe heute mal so vier kleine Spiegelstriche mitgebracht, so vier Gedanken, die ich ja zu diesem Text habe. Der erste ist eigentlich, naja, eine ganz einfache Beobachtung oder vielleicht erstmal eine Vorbemerkung, bevor wir so an das eigentliche Wunder gehen. Denn ich habe mal so geschaut, ja, was ist eigentlich mit Jesus hier, was macht er hier eigentlich? Und deshalb habe ich einen ersten Gedanken mal genannt, Jesus nimmt sich Zeit für sich und andere. Weiß nicht, ob ihr das so auch beobachtet habt hier in diesem Bibeltext, aber im Grunde ist das jetzt nur der kleine Hinweis, dass sich Jesus nicht nur um die Seelen der vielen Menschen gekümmert hat, die so um ihn rum waren, sondern er hat auch immer mal wieder auf seine Seele geachtet. Und das ist, glaube ich, auch ganz notwendig und das können wir sicher auch von Jesus lernen, gerade wenn wir mit vielen Menschen auch zu tun haben. Denn Jesus, wenn wir so den Zusammenhang sehen, er kommt gerade von einem richtig stressigen Wunder zurück, die Speisung der 5000. Und man muss dazu sagen, in der Regel wurden damals nur Männer gezählt, also vermutlich waren das sogar noch viel mehr. Und gestern sind meine Frau und ich ein bisschen spazieren gegangen und haben hier die Alm gehört. 10.000 durften dort ins Stadion. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt gerade so gut ist, aber ich habe mir gedacht, was für ein Getöse. Und wenn man sich vorstellt, dass Jesus dort mit so vielen Menschen jetzt zusammen war, er sollte Menschen heilen, er hat Wunder getan, er hat sie gespeist. Und ich glaube, wir können das von Jesus lernen. Hier heißt es, er zog sich zurück, ging auf einen Berg, um zu beten. Und ich denke, das ist schon einmal so ganz gut, wenn man so viel mit Menschen zu tun hat, um einem Burnout vorzubeugen, ist es gut, ab und zu mal sich zurückzuziehen, in die Stille zu gehen, zu sich selbst zu finden, zu Gott zu finden. Und das hat Jesus gemacht. Immer mal wieder lesen wir das, dass er sich zurückgezogen hat. Wir lesen das zum Beispiel Auch als Jesus seine 12 Jünger berufen hat, das hat er nicht so einfach gemacht, du kommst mit und du kommst mit, sondern da heißt es, er ist wirklich ins Gebet gegangen und hat das mit seinem Gott besprochen. Und Gott hat ihm auf geheimnisvolle Weise gezeigt, wer zu seinen Jüngern gehört. Im Johannesevangelium heißt es zum Beispiel, und er fand Philippus. Also irgendwie scheint da auch was vorbereitet zu sein, vielleicht auch in dieser Stille auf dem Berg vor der Jüngerberufung. Wir lesen das natürlich auch, als Jesus etwas, ja, als sein Weg dem Ende entgegenging, im Garten Gethsemane, auch da hat Jesus die Stille aufgesucht. Als er besonders viel Kraft brauchte für seinen letzten Weg, den er da gegangen ist, er hatte seine Jünger in der Nähe, aber es heißt, er hat sich zurückgezogen zum Gebet. Jesus kommt immer wieder zurück zur Quelle. Er dockt immer wieder an seinen Vater. Er nimmt sich Zeit für sich und auch Zeit für andere. Und es ist ja interessant, ich denke, ich verstehe das hier so, dass gerade so in seiner stillen Zeit, wie wir frommen Leute das vielleicht sagen würden, dass Gott ihm hier etwas klar macht, nämlich, dass da etwas nicht stimmt draußen auf dem See. Es heißt hier nicht, Jesus hat das Schiff gesehen oder das Chaos, was da jetzt kommt. Ich sehe das so, dass es hier vielleicht einen Impuls gab und Jesus spürt plötzlich, schau doch mal jetzt nach deinen Jüngern und guck, wie das da im Boot aussieht, weil es braut sich ja hier gerade was zusammen. Und plötzlich wird ihm ja die eigene stille Zeit gar nicht mehr so wichtig, weil jetzt gehandelt werden muss. Und ich glaube, dass beides gehört irgendwie ja auch ein Stück zusammen. Und wir müssen das manchmal auch ein Stück unterscheiden. Wo ist das, ja, wo ist es dran, sich auch mal zurückzuziehen, Zeit mit Gott zu haben? Wo ist es dran, auch zu handeln? Und hier scheint es so zu sein, dass ja der Heilige Geist ihm vielleicht einen Impuls gegeben hat, schau nach dem Boot und schau nach deinen Freunden. Jesus nimmt sich Zeit für sich und dann ist auch manchmal Zeit, überhaupt erstmal so einen Impuls zu kriegen und er schaut dann nach seinen Jüngern. Das mal so als erste Vorbemerkung und jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen das Wunder an und ich habe das mal überschrieben, den zweiten Gedanken, Wasser hat keine Balken. Kennt ihr vermutlich den Ausspruch, aber jemand, der mal vom 5-Meter-Turm einen Bauchklatscher gemacht hat, der würde vielleicht denken, oha, ist doch ganz schön hart. Aber in der Regel ist das natürlich so und stimmt, das Wasser hat keine Balken. Und ja, aber wie ist das jetzt mit diesem Wunder, dass Jesus auf dem See gehen konnte? Physikalisch lässt sich das nicht erklären. Und nach unseren physikalischen Gesetzen, auch nach unserer Erfahrung, ist das ja unmöglich, dass sowas passiert. Ein Mensch ist in der Regel schwerer als Wasser. Und hier steht auch nicht, dass Jesus ein Stand-up-Paddelbrett hatte oder irgendetwas anderes, sondern hier heißt es, Jesus konnte tatsächlich auf dem Wasser zu dem Boot laufen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es gibt ja auch heute Menschen, die zweifeln das an, dass Gott überhaupt existiert und dass er überhaupt auch Wunder tun kann oder auch überhaupt noch tut. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber jede Menge Hokuspokus, den Menschen trotzdem glauben. Wenn ich mal so in die Zeitschriften gucke oder auch in die Zeitungen, da gibt es fast in jeder Zeitung ein Horoskop. Aber in nur sehr wenigen gibt es ein geistliches Wort. Das ist irgendwie ein kleines Missverhältnis. Und da gibt es Menschen, die glauben an die Sterne, dass die uns beeinflussen. Es gibt Menschen, die glauben an heilvolle Energie, die ich anderen zuschicken kann. Oder an Astralreisen, dass der Körper seinen Körper verlassen kann und man Dinge von oben sehen kann. Oder dass kleine Steine helfen. Also da gibt es jede Menge Dinge, an die Menschen glauben. Aber dass der lebendige Gott nicht nur den Kosmos geschaffen hat, sondern auch die Gesetze, nach denen alles funktioniert und dass dieser lebendige Gott diese Gesetze auch mal außer Kraft setzen kann, das nennt man ja Wunder. Wunder ist, wenn das, was wir alles so kennen, nicht mehr so nach dem normalen Ablauf läuft, das ist ja dann kein Wunder mehr, sondern wenn Gott mal die Gesetze durchbricht und etwas tut, was nicht immer unseren Erfahrungen entspricht. Das fällt Leuten schwer zu glauben. Und so manch ein Theologe auch in den 60er Jahren hat gesagt, ja, das irgendwie stören die Wunder auch in der Bibel. Also das entspricht da nicht unseren Erfahrungen, dass laufender Wunder geschehen. Das erfährt man heute nicht mehr. Und ich habe mir mal überlegt, ja, warum erfahren wir das denn eigentlich heute nicht mehr so viel? Warum erfahren wir das so scheinbar wenig? Und vielleicht ist ein Grund, dass wir unseren Fuß nicht mehr aufs Wasser setzen. Kann das sein? Es könnte ein Grund sein, dass wir nichts mehr erfahren, weil wir im Glauben keine Schritte wagen. Dass wir unseren Fuß nicht mehr aufs Wasser setzen. Wenn wir unseren Fuß nicht aufs Wasser setzen, kann sich Gott auch nicht zeigen. Aber wir haben eben gehört, was Glauben heißt. Eine feste Zuversicht. Das heißt, auch symbolisch natürlich, den Fuß mal aufs Wasser setzen und schauen, ob es trägt. Und ich finde das so ganz spannend hier in unserem Text. Jesus mutet das ja Petrus zu. Also Petrus sagt, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagt nicht, nee, das ist nichts für Anfänger. Ja, das ist nur was für Fortgeschritten im Glauben. Sondern er sagt, komm. Der sagt zu Petrus nicht, lass es lieber bleiben, das entspricht nicht den Naturgesetzen. Ich kann das zwar, aber du nicht. Sondern er sagt zu ihm, ja, dann komm. Also er traut es ihm zu, er mutet es ihm sogar zu. Und das ist für mich Glaube, es ganz persönlich auch ernst nehmen, was Jesus sagt. Und darauf vertrauen und dann auch im Vertrauen Schritte gehen. Und manchmal heißt das auch, aus dem alten Lebensboot mal raus und einen Schritt aufs Wasser zu tun. Und das ist mein nächster Gedanke. Eigentlich war das ja auch so die Überschrift. Glauben heißt im Vertrauen Schritte gehen. Petrus hat es tatsächlich gewagt. Ich weiß nicht, ob ich so mutig gewesen wäre. Ich meine, Petrus ist ja sowieso immer so der so ein bisschen forsch ist, so ein bisschen vorlaut. Und er sagt ja hier, wenn du es bist, dann lass mich doch auch auf dem Wasser gehen. Wie gesagt, Jesus lädt ihn dann ein und es passiert. Ich weiß nicht, ob ich so mutig gewesen wäre. Und es gibt ja noch so andere Bibelstellen, wo Jesus zum Beispiel auch zu uns sagt, jo, ihr werdet noch viel größere Dinge tun. Da denke ich ja, was kann denn noch größer sein, als auf dem Wasser gehen? Mal abgesehen davon, dass das ja für uns eigentlich auch gar nicht so viel Sinn macht. Ich meine, wenn wir jetzt alle auf dem Wasser gehen könnten, dann wäre das ja auch nichts Besonderes mehr, oder? Es gibt ja so diese kleinen Insekten, so Wasserläufer, ne? Da staunt auch keiner mehr drüber, dass die übers Wasser gehen können. Für uns wäre das natürlich in dem Fall was Besonderes. Aber Jesus sagt auch an anderer Stelle, ihr werdet noch Größeres tun, wenn ihr Glauben hättet, nur so groß wie ein Senfkorn, ihr könntet Berge versetzen. Und ich frage mich auch immer wieder, was hätten wir denn jetzt davon, wenn wir alle Berge verrücken könnten in unserem Glauben. Wenn der eine fängt dann vielleicht an und sagt, ich hätte den Johannesberg gerne in der Senne und der andere rückt ihn wieder woanders hin. Das wäre dann wie so ein Tetris-Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wo man lustig Teile hin und her bewegt. Das kann ja eigentlich auch nicht gemeint sein. Also es geht, glaube ich, in der Tat nicht darum, dass wir tatsächlich auf dem Wasser gehen müssen oder Berge hin und her schieben, sondern ich glaube, Jesus möchte ja etwas für unseren Alltag. Er möchte, dass wir im Alltag Schritte gehen im Vertrauen und dann merken, dass es trägt. Glaube hat etwas mit uns ganz persönlich und auch mit unserem Alltag zu tun. Und ich will jetzt nicht unnötig psychologisieren, aber da gibt es ja auch viele Berge, die so manchmal vor uns stehen, die wir manchmal am liebsten verrückt hätten. Nicht nur die Berge von Arbeit oder die wöchentlichen Wäscheberge, sondern manchmal auch andere Berge. Emotionale Berge, Dinge, die uns Angst machen, Dinge, die uns lähmen. Und da hilft Glaube, da hilft Vertrauen, das Gott abzugeben und Schritte zu gehen, Schritte auch im Glauben zu gehen. Sind manchmal auch gar nicht so die Riesenschritte. Manchmal sind es auch so ganz kleine Erlebnisse. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Es geht hier, geht hier nicht um die großen Sensationen, die großen Spektakel, sondern es geht auch so um die kleinen Wunder, die Jesus immer noch tut, auch im Alltag, wo wir das auch erleben können. Und vielleicht hat der ein oder andere das von euch auch schon erlebt, dass ja, man fast so etwas wie ein Engel hatte, dass der Unfall nicht passiert ist. Oder dass es nochmal gut ausgegangen ist. Oder andere Dinge. Wir haben auch schon erlebt hier in unseren Reihen, dass Menschen unter Gebet gesund geworden sind. Wir reden da manchmal nicht so oft und laut drüber, aber das geschieht. Ich glaube, manch einer könnte da vielleicht auch was sagen. Wir erleben das. Ich sage mal vielleicht punktuell. Vielleicht sind wir es nicht so gewohnt, darüber zu reden. Wir sollten das vielleicht noch viel mehr tun, wo Gott etwas in unserem Leben bewirkt hat, so als Ermutigung. Aber vielleicht erfahren wir auch so wenig, weil wir uns einfach in unserem alten Boot schon so gut eingerichtet haben. Und weil wir einfach gar nicht mehr den Mut haben, überhaupt so einen Schritt mal im Glauben zu gehen, so den Fuß aufs Wasser zu stellen. Jetzt muss man natürlich sagen, naja, so ganz hat das bei Petrus ja auch nicht geklappt, oder? Man könnte das ja auch als eine entmutigende Bibelstelle nehmen und sagen, siehst du, Petrus, der ist ja auch fast abgesoffen. Aber hier sage ich fast. Und ich habe mir auch überlegt, woran hat es wohl gelegen? Im Text wird das hier so deutlich eigentlich, dass Petrus ja nicht auf Jesus und auf seine Kraft vertraut, sondern er sieht eigentlich schon wieder seine Grenzen. Er schaut auf sich. Er hat sowieso öfter mal so auf sich geschaut. Also wenn er sagte, ich werde dich nicht verleugnen. Er hat oft sich selbst im Mittelpunkt gesehen. Und das war hier vielleicht auch wieder der Fall, aber hier hat er sich als unvermögend gesehen. Hier heißt es dann, als er den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Aber dann kommt für mich etwas sehr Ermutigendes, denn Petrus sinkt nicht, eigentlich ist die Überschrift ja falsch, sondern Jesus streckt ihm die Hand aus. Also auch noch in dieser Situation, Jesus hält ihn. Jesus streckt ihm auch da noch die Hand aus. Da, wo er einen Schritt versucht, wo er vielleicht auch ins Wackeln kommt, da ist es trotzdem Jesus, der ihn hält. Jesus lässt ihn nicht untergehen und Jesus lässt auch uns nicht untergehen oder absaufen. Jesus streckt auch da seine Hand aus und deshalb können wir doch auch Schritte wagen. Es gibt ja so ein schönes Sprichwort, das heißt, wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Deshalb können wir auch Schritte wagen im Glauben. Und ja, wenn Jesus sagt hier, wir werden noch größere Dinge tun, ich habe mich immer gefragt, was sind das denn für größere Dinge? Also wenn alle auf dem Wasser laufen könnten, wäre das ja auch nicht so besonders, oder alle Berge versetzen. Ich glaube, die größeren Dinge sind, also das Größte überhaupt für mich oder auch für die Bibel ist ja, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus kommt. Und wenn so ein Mensch ein Kandidat für die Ewigkeit wird, das ist ein richtig großes Ding. Und das ist etwas, wo Jesus seine Jünger zu gebraucht hat. Dass die Botschaft in die Welt ging, das ist durch seine Jünger geschehen. Das hat Jesus nicht alleine gemacht. Man könnte auch sagen, er hat es nicht alleine geschafft, sondern er gebrauchte die Menschen dazu. Und ich sehe das in dem Zusammenhang so, dass das die größeren Dinge sind, Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen, dass das Evangelium in die Welt geht. Und dazu hat er uns ja berufen, seine Jünger damals und auch uns. Und dann werden, ja, dann kommen Menschen zum Glauben. Der Startpunkt waren diese 12 Jünger in diesem Boot, wenn wir das mal so sehen. Und dann ging es in die ganze Welt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und Menschen sind so auch Teil seiner großen und weltweiten Gemeinde geworden. Und das ist mein letzter Gedanke. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, glaube ich, mal ein altes Lied gewesen. Aber ich habe gedacht, eigentlich ist dieses kleine Boot hier wirklich so ein Sinnbild dafür. Da sind ja die Jünger Jesu drin. Es gab schon ein paar mehr, die ihm nachgefolgt sind, aber das war eigentlich so die Kerngemeinde, die 12 Jünger Jesu, die Nachfolger, die in ihm den lebendigen Gott entdeckt haben, den Messias, den Gesalbten, wie auch immer man das nennen möchte. Alle in einem Boot und alle steuern auf Jesus zu. Das ist doch eigentlich ein schönes Bild auch für die Gemeinde. Und in unseren Gemeinden ist es ja auch so, dass es manchmal so ein bisschen durchgeschüttelt wird. Ne? Manchmal durch Druck von außen, manchmal auch von innen. Aber ich denke, auch da können wir sicher sein, Gott wird sich da nicht schlafen legen. Das haben wir ja in einem anderen Gleichnis oder in einer anderen Geschichte von Jesus, dass Jesus bei dem Sturm noch schlafen kann in dem Boot. Aber auch da kümmert er sich. Und das ist für mich die große Verheißung. Jesus lässt uns nicht untergehen. Er lässt auch den Petrus nicht untergehen. Er lässt ihn einen Schritt machen, fordert ihn sogar heraus und letztendlich hält er ihn. Und so wird sich Jesus auch kümmern, wenn wir unseren Fuß mal aufs Wasser setzen, vielleicht mal so ganz mutig Schritte im Glauben tun. Und ich denke, auch wir hier als Gemeinschaft, als Gemeinde, auch in der Gemeindeleitung, können wir überlegen, was das vielleicht so bedeutet. Ich habe da jetzt auch noch nichts ganz Konkretes vor Augen, aber letztendlich diese Haltung, im Glauben Schritte gehen, in dem Wissen, dass Gott uns hält, dass er uns führen wird, dass er uns seine Hand uns halten wird. Und vielleicht auch ganz persönlich, vielleicht für dein eigenes Leben, kannst du dir überlegen, was bedeutet es, vielleicht mal so einen Glaubensschritt zu gehen. Vielleicht erleben wir gar nicht mehr so viel mit Gott, weil wir diesen Schritt nicht tun. Manch einer, der tut ja nicht nur diesen Schritt nicht, sondern der lässt gleich sein ganzes Boot zu Hause. Im Glauben Schritte tun. Vielleicht ist es dran, mal aus dem alten Lebensboot auszusteigen, so wie der Petrus, und dann zu sehen, Jesus hält. Er hält mich. Vielleicht ist das für dich ganz persönlich dran, auch so einen Schritt zu tun. Vielleicht hast du es noch nie getan. Einfach dem zu vertrauen, was Jesus gesagt hat. Das heißt ja Glaube. Das ist Glaube. Ich habe ein Lieblingszitat von einem dänischen Philosophen, von Søren Kierkegaard. Und der hat das mal so ausgedrückt: Glaube ist ein Sprung in die Tiefe und siehe, die Tiefe trägt. Glaube ist ein Sprung in die Tiefe und siehe, die Tiefe trägt. Und vielleicht können wir dann, wenn wir mal so unseren Fuß aus dem Boot genommen haben und aufs Wasser gestellt haben, wenn Gott sich bewiesen hat, vielleicht, wenn wir es erfahren, dass es trägt, vielleicht können wir dann auch in das einstimmen, was die Jünger hier auch erkannt haben, die dann am Schluss sagen, ja, es stimmt, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Amen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand. In diesem etwas älteren Lied wird das auch nochmal so ausgedrückt. Und das wollen wir gemeinsam singen.